Hallo, mein Name ist Chaos Jan und ich bin im Krachfink-Podcast, weil ich nach nur 7 Jahren endlich das Album Venti veröffentlicht habe.
Das hast du doch geübt, oder? Hallo, ich bin Matze Rossi und ich freue mich sehr, heute hier im Krachfink-Podcast zu sein mit Nadine und mit meinem lieben Freund Jan.
Ja, also jetzt mal nicht tief stapeln, Matze.
Ja, war doch
Aber
gut.
deins hat so professionell geklungen. Meins hat jetzt wie so Schülersprecher, macht die Ansage.
Also als du jetzt am Anfang nicht so geräuspert hast, habe ich gedacht, oh, was macht dann jetzt? Jetzt kommt aber was ganz Außergewöhnliches. Das, oh, mein Name ist Matze Rossi. Nee, super. Ich weiß gar nicht, habt ihr euch gewundert, warum ich euch beide jetzt zusammen in dem Podcast haben wollte?
Nö.
Nee, ich mich nicht, nee.
Nee,
Ich mich auch nicht.
überhaupt nicht. Vielleicht wundern sich ja die Leute, die es jetzt hören, warum jetzt hier heute beim krachfink.de Podcast zwei Musiker zusammen sind, die eigentlich nicht in einer Band sind. Aber für mich gibt es total viele Überschneidungen. Es gibt eine offensichtliche und ganz viele, auf die wir jetzt im Laufe des Podcasts eingehen. Also zu Gast sind Matze Rossi.
Hallo.
Genau, selbst einen Podcast hat und deswegen lief es mit der Technik auch super gut bis jetzt. Und Matze hat ein Album rausgebracht, das heißt Wofür schlägt dein Herz? Und erschien bei dem Label Uncle M, wo ich immer Onkel M sagen möchte.
Da muss ich dich korrigieren, das stimmt nicht, es ist bei Antlitz Records erschienen. Uncle
Nein!
M, doch, Uncle M ist praktisch nur, und was heißt nur? Mirko und Eusi sind ja ganz dick befreundet und wir arbeiten eigentlich schon seit 2016 da bei jeder Veröffentlichung zusammen und Mirko hat die Promoarbeit gemacht, aber es ist eigentlich ein Release auf Antlitz Records.
Dann korrigiere ich mich. Es
Das ist gut, alles
wurde
gut.
liebevoll übermittelt über die wirklich sehr tolle Promoagentur Uncle M, erschien aber bei Antlitz Records. Genau. Okay, gerade mal so rumgekommen. Außerdem noch zu Gast ist, und da habe ich auch Probleme mit dem Label, was die Aussprache angeht, ist der Jan von Chaos One, der das Album Venti rausgebracht hat. Es wurde angepriesen als das erste Hip-Hop-Album auf dem Label. Jetzt gebe ich mal mehrere Varianten. Grand Hotel Van Cleef oder
Sehr
Grand
gut.
Hotel Van Cleef?
Ach, das geht alles. Man weiß ja auch nicht, ob Chaos One oder Chaosy One oder Chaoze One oder das geht alles. Ich sage ja immer Grand Hotel Van Cleef.
Ja,
Ich
ne?
auch. Ich auch.
Ich sage auch immer Van Cleef, aber erst seit Fjord diese Hotel-Session gemacht haben über dieses Label, da haben die, hab ich, ist mir das irgendwie zum ersten Mal aufgefallen. Aber lustig, dass du jetzt die vielen Varianten gesagt hast. Ich denke nämlich immer bei deinem Namen an Chaos Jan.
Ja, genau. Das ist auch nicht ganz Zufall.
Ja, okay, also so habe ich jetzt auch die Spur benannt, weil irgendwie das liegt halt auf der Hand, ne?
Ja, richtig.
Also bis dahin gibt es jetzt eigentlich noch gar keine so eine offensichtliche Parallele zwischen euch beiden, aber auf der Hand liegt, was ihr zusammen gemacht habt, ist ein Song auf dem Album Venti von Jan. Und zwar habt ihr zusammen den Song Patronen aus Schuld gemacht. Da sprechen wir nachher auch nochmal drüber. Was mich mal interessieren würde, woher kennt ihr euch? Wie lange und was mögt ihr aneinander?
Oh, okay, damit ist die Sendezeit voll dann. Du oder ich, Matze?
Mach du mal, erzähl mal du.
Ich fange mal an. Also kennen tun wir uns, weil wir in Oberhausen im wunderschönen Druckluft gleichzeitig ein Konzert gespielt haben, also auf dem gleichen Festival. Ah, da darf Matze mich gleich ergänzen, ich krieg schon wieder das Jahr nicht hin. Aber auf jeden Fall war es so, dass ich irgendwie schon angefangen hatte, mein Auftritt, der so richtig Rap war, mit also richtig real mit einem CD-Player und einem Mikrofon. Da habe ich immer beendet mit einem Gitarrensong und ich hatte dann immer so ein Mundharmonika-Gestell umgeschnallt. Und habe quasi mit Gitarre und Mundharmonika den letzten Song gemacht, um für so ein bisschen Verwirrung zu sorgen. Und als ich fertig war mit meinem letzten Song, habe ich eingepackt und meinen Kram durchs Druckluft gezogen und stand an der nächsten Bühne. Und da stand ein Typ auf der Bühne mit Gitarre und auch diesem Mundharmonika-Gestell. Und da dachte ich, ey, da bleibst du mal stehen, hörst dir das an. Und dann war ich ziemlich schnell ziemlich begeistert und habe mir dann die CD gekauft und wir haben auch noch gequatscht und so und irgendwie war das so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick.
Ja, ich unterschreibe alles. Nur, dass ich halt derjenige war, der auf der Bühne stand und leider deinen Soundcheck nicht gesehen habe, aber ich habe dich gesehen, wie ihr reingekommen seid durch die Glastür da beim Druckluft und es gibt halt so Menschen, die guckt man an und dann weiß man, da sitzt irgendwie so der Schalk im Nacken oder irgendwie, das ist irgendwie so genau das, der Typ, mit dem man gut auskommt. Und das war, als ich Jan gesehen habe, mir sofort klar und ich hatte einfach Bock, mit dem irgendwas zu machen. Und es hat dann lange gedauert, weil wir wohnen jetzt nicht um die Ecke sozusagen.
Und weil ich echt langsam bin auch.
Genau, ich wollte gerade sagen, Jan und ich leben, obwohl wir uns so mögen, in zwei verschiedenen Zeituniversen sozusagen. Deine Uhren ticken ein bisschen langsamer.
Ja, ich lebe in Hundejahren, das müsste dir doch vertraut sein.
Das stimmt. Ja, und aber ich denke, dass es ganz klar war, dass wir irgendwie gut miteinander auskommen und dass da einfach auch irgendwie schon so eine gute Verbindung einfach auch bei so einem ganz kurzen Treffen da war und hat sich jetzt auch bewahrheitet. Und ich freue mich auch total, wenn wir endlich dann mal mehr miteinander machen, Jan. Also nicht immer nur kurz so sehen und telefonieren und so.
Und weiter rauschen. Nee.
Ja. Aber wenn sich jetzt also natürlich treffen sich in dem Moment erstmal zwei Menschen, aber in eurem Fall treffen sich ja auch zwei Musiker. Begegnet man sich da so gleich auf einer musikalischen Ebene, dass man sagt, hey, also die Melodie, die du da jetzt eben gespielt hast, als du da dann übergegangen bist in den C-Teil, die hat mir echt gut gefallen? Oder auf welcher, also wie seid ihr aufeinander zugegangen?
Also da, wie gesagt, da bin ich zu wenig Musiker. Also und es war ja auch so, ich habe ihn gesehen und dann mache ich jetzt auch irgendwie gar keinen Unterschied, irgendein Musiker oder nicht oder so. Also sondern das ist einfach, ich habe ihn gesehen und habe gedacht, geiler Typ. Bin mal gespannt, was der macht und war dann ganz traurig, dass ich sein Set eben nicht sehen konnte, weil wir so zeitversetzt gespielt haben, dass sich das überschnitten hat. Also ich konnte sein Set nicht sehen.
Hast du mittlerweile ihn mal live sehen können oder gar nicht mehr?
Nee, live nicht, aber nee.
Stimmt.
Du hast ja auch nicht so viel live gemacht.
Nee, genau. Ja. Also es war gar nicht so viel Möglichkeit, mich live zu sehen. Ich habe, glaube ich, Matze seitdem bestimmt 10-mal live gesehen. Davon, glaube ich, auch alleine 3-mal in Mannheim übrigens. Mhm. Auch eine gute Sache. Ja. Der kommt immer ganz gerne bei uns vorbei. Um auf die Musikfrage nochmal zurückzukommen. Also einmal sieht man den Menschen. Und das ist bei mir auch so, dass sich da so ein Gefühl auftut. Und dann, also ich gehe jetzt, ich analysiere jetzt nicht die Songs nach C-Teil und Bridge und sowas. Aber bei einem Konzert bleibt natürlich schon so ein Gefühl zurück für das Gesamtkunstwerk Matze Rossi und das war schon ziemlich ergreifend, zumal wir ja wirklich die CD gekauft hatten und am nächsten Tag die nochmal gehört haben, als wir nach Hause gefahren sind im Auto und ich da echt diverse emotionale und auch vegetative Regungen hatte, also so Gänsehaut und was einen so ereilen kann, wenn man Matze zuhört.
Da wären wir schon bei der ersten Gemeinsamkeit. Ich habe beiden Labels zurückgemeldet zu euren Platten jeweils. Sorry, es dauert noch mit der Review, weil das ist einfach wahnsinnig viel. Und ihr habt alle beide, ich will nicht sagen überfordert, aber ihr fordert schon mit euren Inhalten, mit euren Ideen. Und irgendwie nehmt ihr einen so in die Verantwortung, wenn man es ordentlich machen will, ne, als Hörer oder als jemand, der da was darüber schreibt, dass man sich denkt, man merkt sofort, und das ist wahrscheinlich das, was du jetzt eben meintest, Jan, man merkt sofort, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und du hast da jetzt verdammt nochmal auch ordentlich zuzuhören und zu versuchen, es zu verstehen. Das ging mir bei euren Platten ähnlich. Also dieser Zwang, sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Ist euch das bewusst, dass ihr da eine richtige Platte mit extra und doppelt und noch Zusatz rausschießt? Oder empfindet ihr das als, ja, ist jetzt so aufs Nötigste reduziert?
Also es ist natürlich schon so, dass ich Sachen umdrehe und gucke, wie ich das formulieren möchte, jetzt also besonders textlich. Beim neuen Album, aber auch musikalisch, habe ich mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Kopf gemacht. Aber trotzdem ist für mich immer noch so ganz wichtig, dass es eine schnelle Entscheidung ist und dass es aus dem Bauch raus ist. So. Was ich aber jetzt ganz interessant finde, wie du es ausdrückst, das klingt ja schon also fast, oh Gott, Hilfe, du Arme, der Zwang, dass ich dir das aufbrumme. Also das ist, aber es ist vielleicht was jemand, der sehr empathisch ist oder sich viel Gedanken macht, vielleicht auch dann selber macht. Also ich würde jetzt da einfach die Verantwortung abgeben. Also ich schreibe keine Texte mit dem Hintergedanken, Leute damit sozusagen auf die Gedankenfolterbank zu spannen, sondern es geht mir eher darum, dass ich was sagen möchte. Und ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass viele auch erst nach 5, 6 Jahren sagen so, ey, jetzt passt der Song auf meine Lebenssituation. Und früher habe ich den immer weiter geskippt oder weitergemacht. Mhm. Und das finde ich halt irgendwie ganz schön, weil ich dadurch merke ich, dass das eine sehr organisch, also organische Geschichte und dynamische Geschichte ist, was ich da mache, und dass es einfach authentisch und echt ist. Und mir macht es jetzt nichts aus, wenn es jemand nicht abholt, aber ich finde es geil, wenn es jemand abholt. Und deswegen finde ich das sehr schön, was du jetzt gerade gesagt hast, dass das bei dir ankommt, dass man sich da Gedanken macht. Das ist cool. Mhm.
Dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Also dieses, ich glaube, beide Alben sind nicht dazu konzipiert, sehr gefällig zu sein. Und also bei mir ist es anders so, ich habe die Songs erkämpft, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde Texten nicht leicht. Ich finde Produzieren leichter, aber Texten finde ich nicht leicht. Habe auch diese komplette Produktionszeit eigentlich immer so die Hintertür offen gehabt. Wenn ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin, dann kommt es halt nicht raus. Und also dementsprechend finde ich es mega gut, wenn es eben Leute abholt. Und ich habe irgendwie den Anspruch, dass, weil ich solche Alben auch selber am liebsten höre, wenn du es zum 10. Mal hörst, dann kannst du immer noch was Neues entdecken. Und den Anspruch habe ich einfach, dass da mehr drin steckt als der erste Blick.
Ich finde dann dieses Entertainment oder diese, ja, dass die Platte dir dann richtig Spaß macht, ist dann intensiver, wenn du dich vorher damit auseinandersetzen konntest. Das, von daher finde ich, also nicht, dass es jetzt falsch rüberkam, Matze, es war jetzt keine Bürde, die du mir auferlegt hast, aber man merkt schon, wenn ich jetzt alleine an den ersten Song denke, Sturm im Wasserglas, das ist ja jetzt nicht gerade eine Kurzgeschichte. Ich habe einfach das Gefühl, du erzählst mir da unheimlich viel und man schätzt dich dann so ein, dass man sich denkt, okay, da wird sich schon was dabei gedacht haben. Also hörst du jetzt mal ganz genau zu und spulst vielleicht nochmal zurück, was er jetzt wie gemeint hat. Und es ist natürlich dann, muss man einfach sagen, auch ein großer Vorteil, wenn man die Sprache komplett versteht, dass es auf Deutsch ist. Gerade jetzt bei deinen Texten, ich habe das auch in der Review geschrieben, wenn man jetzt sich die Platte anschaut, Matze Rossi, Wofür schlägt dein Herz, und hinten drüber geht, dann finde ich, ordnet man das erstmal, wenn man dich jetzt gar nicht kennt, komplett anders ein. Also ich finde, da hätte jetzt auch was drinstecken können, das deutlich mehr nach Schlager klingt und das deutlich platter gewesen wäre, finde ich.
Ja, der Titel, gell? Der Titel, Wofür schlägt dein Herz? Ich habe das erst viel später rausbekommen, dass es irgend so ein Hit von so einer Schlagerband ist. Und habe dann natürlich auch gedacht so. Nein. Da gibt es das. Ja, genau, Jörg. Jörg und ich auf Schlager abwägen.
Schlager, Jörg. Nein.
Schlager, Jörg. Genau. Nein, ich habe das dann irgendwie tatsächlich mal gegoogelt und da habe ich gesehen, dass es da eine Band gibt, die da so einen riesen Schlager-Hit hatte.
Ja, und auch, ich weiß gar nicht, ob es dir bewusst ist, Wofür schlägt dein Herz? Ist ja auf einer Seite so, sagen wir jetzt mal, Schlager-esk, auf der anderen Seite ist es aber auch so, ey, was ist das für eine Frage? Das ist ja, da kann, allein darüber kann man, das ist ja nicht einfach so, die Platte heißt ja nicht, ey Diggi, alles klar, sondern die Platte heißt einfach, Wofür schlägt dein Herz? Und das finde ich ist halt oft so, dass das eigentlich, man denkt erst so, ja, das ist jetzt so ein Wandtattoo und dann im Ganzen merkst du, nee, ist es nicht. Da steckt deutlich mehr dahinter. Das ist mir, glaube ich, zum ersten Mal, muss ich jetzt wirklich zugeben, bei diesem Album bewusst geworden. Und ich dachte, bei dir, Jan, ist es einfach auch, weil so viel von der Masse her, also natürlich auch inhaltlich viel, aber du hast ja auch einige Songs drauf, die einfach schon ein bisschen älter waren, die du wirklich als Single schon rausgebracht hast. Ich glaube, das bisschen Totschlag und La Résistance, ne, das gab es ja schon vor ein paar Jahren.
Was,
das
heißt, La Résistance?
Gab es das nicht auch schon als Single?
Das gab es mal als Crew 2009, aber wo ist das auf meinem neuen Album? Oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch?
Wenn es jetzt auf deinem neuen Album ist, dann schneiden wir es raus. Es ist nicht auf deinem Album.
Ich bilde mir ich glaube nicht.
Nein, ich verwechsel das mit Vive l'Utopie.
Ah, Vive l'Utopie. Aber also Vive l'Utopie ist effektiv der letzte Song, der fertig geworden ist. Mhm. Also der allerletzte. Also du hast vollkommen recht. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, die Songs sind alt, weil ich diese fast 7 Jahre echt komplett als Produktionszeit sehe. Es ist ein bisschen strange. Und dieses Totschlag, der Song Das Bisschen Totschlag, ist eigentlich nur rausgekommen 2016 schon, weil ich den ganz dringend aus dem Bauch haben musste, weil halt 2016 das Jahr nach 2015 war und alles wahnsinnig schlimm war irgendwie. politisch gesehen. Und deswegen musste der raus, weil ich das einfach nicht mehr ausgehalten habe.
Und leider immer noch ist, darf man jetzt mal auch nicht unterschlagen. Ne? Also
ja,
hat
genau.
sich was
deswegen
getan,
ist
aber
er dann auch
nicht.
Trotzdem auf dem Album gelandet, genau. Ja,
ich habe das, glaube ich, so ein bisschen beschrieben als das böse MFD. Du hast natürlich nicht mit Abkürzungen gearbeitet, aber mich hat es stark erinnert an die brutal realistische Version von Mit freundlichen Grüßen von den Fantastischen Vier. Ich habe es gerade heute nochmal gehört. Es ist schon, also zum einen ist es voll auf den Punkt.
Ist ein bisschen die Höchststrafe für viele Rapper, also jedenfalls für mich, mit den Fantastischen Vier verglichen zu werden.
Echt?
Aber ich habe es mal als Kompliment interpretiert.
Ja, von der hohen Schlagzahl her und von diesen wirklich aufeinander aufschlagenden Assoziationen, die alle so traurig und treffend sind und wo es wirklich keine einzige gibt, wo ich sagen würde, ja, da übertreibt er jetzt oder das hat er jetzt nur genommen, weil es reinpasst. Es ist ja, weil du jetzt gerade sagst, Rapper, das ist ja manchmal im Rap schon so, dass man schon erkennt, ja, da ging es jetzt um die Delivery. Da ging es jetzt nicht mehr drum, ob es jetzt wirklich so super passt. Den Eindruck habe ich bei dir nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass bei dir oft Inhalte über Stil gehen.
Ja. Oder
immer eigentlich.
Da würden dir viele recht geben und sagen, deswegen float er ja auch so scheiße. Also bei dem Song war es mir echt wichtig, weil dass ich da wirklich sehr konkret bleibe. Und es ist 2016, als ich ihn rausgebracht habe, habe ich den kompletten Songtext auf der Homepage gehabt und habe jede einzelne Zeile oder teilweise dann eben auch drei Teile von einer Zeile mit Quellen belegt. Einfach damit mir da keiner kommt mit, hier ist jetzt aber übertrieben.
Ja, siehst du, und genau das, damit hat sich ja schon meine Beschreibung am Anfang des Podcasts hat sich ja damit schon erklärt. Wenn du mir jetzt erzählst, ja, da habe ich mir dann so Quellen aufgeschrieben, damit dann auch niemand kommt und sagt, hat er jetzt übertrieben. Das hört man einfach zwischen den Zeilen. Das meinte ich mit sich Gedanken machen. Was meint ihr denn, wer von euch beiden hat wahrscheinlich die größere Ideen-Musikschnipsel-Sammlung? Hebt ihr alles auf oder könnt ihr auch mal was wegwerfen?
Von eigenen Ideen, meinst du?
Mhm.
Von eigenen Ideen?
Über die Jahre, wo man einfach sagt, nee, vielleicht wird es in 10 Jahren nochmal der Song, der allen aus dem Herzen spricht.
Uiuiui, ui. Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe beim Jan noch nicht in die Schublade geguckt, aber
ja.
meine ist ziemlich voll.
Auf jeden Fall. Ist noch genug dabei für die nächsten 30 Jahre. Nee, ganz im Ernst, ich heb nichts auf. Mir kommt eine Idee und dann schreibe ich die fertig oder es kommt nichts. Zum Beispiel
das ist
der Song.
Ja, krass.
Okay. Ja, ich habe keine Schublade. Ich habe nicht mal ein Textheft. Es gibt diese Idee von frei und geborgen in meinem Kopf seit 3 Jahren und mir ist einfach der Text nicht gekommen und ich wusste, dieser Song wird auf dem Album landen. Und dann habe ich angefangen, ein Kapitel dazu zu schreiben, also quasi wie ein Roman statt dem Songtext, um mir selber die Story nochmal plastischer zu machen. Das hat auch nicht geholfen. Dann habe ich das bereits recordete Gitarrenzeug alles wieder komplett verworfen, habe nur die Bridge genommen, nach 2,5 Jahren darüber nachdenken. Und als ich nur die Bridge genommen habe, da habe ich den Text innerhalb von einer Stunde runtergeschrieben. Also so funktioniert es bei mir. Ich habe das im Kopf und wenn es kommt, dann kommt es meistens innerhalb von 3-4 Tagen komplett, spätestens.
Okay.
Aber dann muss es auch sofort raus oder kannst du dir das dann auch behalten und sagst, nee, schreibe ich am Wochenende?
Nee, das muss raus. Nee, also da muss ich mich schon zusammenreißen und mir irgendwo recht zeitnah ein Loch graben, wo ich mal 2 Stunden Zeit habe.
Lass uns mal über den Song sprechen, den ihr zusammen gemacht habt, Patronen aus Schuld. Ehrlich gesagt tue ich mir mit dem, ich kann den nicht so komplett inhaltlich einordnen. Das ist für mich so eine Art Rückblick, vielleicht auch so ein bisschen Zugeständnis an Mitschuld. Es klingt so ein bisschen, als ob jemand rückblickend erkennt, dass er sich vielleicht zu stark fokussiert hat auf sich selbst, auf Ideen, sich vielleicht jetzt ein bisschen als zu radikal empfindet. Wie habt ihr euch auf diesen Song geeinigt? Es würde mich jetzt sehr wundern, wenn du jetzt sagst, Jan, ich habe Matze gefragt, ob er ein Refrain singt und fertig. Da steckt wahrscheinlich mehr dahinter.
Erzähl doch mal.
Matze, steck. Na toll. ich habe Matze gefragt, ob er Bock hat, ein Refrain zu singen. Aber nicht ohne Grund, sondern weil mir tatsächlich seine Mucke sehr geholfen hat, mit dem Thema Schuld weiterzukommen. Und es, also es geht, letzten Endes ist es ein Song, der über drei Rap-Strophen darum geht, wie ich von einem sehr pessimistischen Menschen, also zur Welt pessimistisch, zu den Menschen pessimistisch, zu den politischen Verhältnissen pessimistisch, zu mir selber vor allem auch pessimistisch, wie ich da langsam entwachsen bin und mehr Vertrauen in Menschen fassen konnte und mehr Liebe für die Welt empfinden konnte. Und dann macht der Song noch einen kleinen Schlenker, nämlich, dass ich ausgerechnet den Menschen, der mir davon oder dabei sehr viel weitergeholfen hat, dass ich den sehr enttäuscht habe. Hm. Und in dem ganzen Schlamassel, also ich bin ja jetzt 40 geworden, da häuft sich natürlich ein Haufen Schuld an gegenüber diversen Menschen, Dingen, Tieren und mir selber. Und ich habe mich dann irgendwann schon sehr mit diesem Thema Schuld und Verantwortung übernehmen beschäftigt. Fand dann irgendwann quasi, dass, also ich hatte so ein bisschen Angst, dass der Song verstanden wird als, ja, man kann schon mal missbauen, aber guck nicht zurück, guck nach vorne. So ist es nicht gemeint. Aber ich fand eben, wenn ich für mich klar habe, wie ich sein will und was ich nicht sein will, und dann ist es quasi in Ordnung, auf die Zukunft zu fokussieren und nicht zu versuchen, nur in der Reue und in der Schuld zu leben. So. Und das war für mich so ein Befreiungsschlag. Und da hat Matzes Musik tatsächlich auch eine Rolle gespielt. Und deswegen habe ich ihn dann angerufen und habe gesagt, ey, ich glaube, ich habe da einen Song. Mal abgesehen davon ist er natürlich musikalisch auch sehr passend zu ihm. Und ich könnte da jemand brauchen, der mich mit einer dramaturgischen Klammer einfängt. Und das hat er dann halt einfach innerhalb von kürzester Zeit, obwohl ich mir schon den Kopf zerbrochen hatte, hat er den Refrain geschrieben und das Ganze festgenagelt.
Boah, wenn ich jetzt du wäre, Matze, dann wäre ich jetzt, ein bisschen rot werden.
Ich bin auch echt gerade sehr gerührt. Wir haben uns ja auch, Jan und ich haben uns ja auch schon darüber unterhalten. Und es ist tatsächlich auch so, obwohl wir uns nicht jetzt nächtelang durchgequatscht haben und unterhalten haben, sondern da gab es diesen Moment, also für mich in Oberhausen, als wir uns da getroffen haben, so, da hat es einfach gefunkt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so, man trifft Menschen und dann weiß man, dass das passt. Also deswegen schließt das jetzt ganz gut in den Kreis zum Anfang nochmal, wie wir uns kennengelernt haben. Weil der Jan und ich da schon auf eine ähnliche Sozialisation haben, denke ich. Also ich würde mich jetzt fast, also zu Tagtraumzeiten, so wenn ich an so 1999 denke, zum Album Seelenpuzzle als wirklichen Misanthrop bezeichnen. Also ich habe alles gehasst und war voller Verachtung und Ablehnung und ja, und habe dann aber durch die Geburt meines ersten Kindes, also durch die Geburt von Milo, ganz anderen Blick auf das Leben und auf die Welt bekommen. Habe das natürlich auch in meiner Musik verarbeitet und ich weiß jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht, ob Jan das mich schon bei Tagtraum da musikalisch auch so ab und zu irgendwas mal aufgeschnappt hat. Also ich weiß, ich habe von seinen Sachen auch immer mal was gehört und ich wusste, es gibt da diesen Typen und mit Anarchistic Academy, die ich auch total gefeiert habe, und da gibt es jemanden, aber der ist mir nie als Person oder als Mensch sozusagen begegnet. Ich denke schon, dass ich, das klingt jetzt, ohne jetzt esoterisch klingen zu lassen, aber ich denke schon, dass es was gibt, dass man sich gegenseitig anzieht, und es hat halt lang gebraucht. Liegt vielleicht dran, dass der Jan so die Schildkröte ist und ich so das Eichhörnchen und wir vielleicht schon öfter auch aneinander vorbei gelatscht sind oder ich ihn überholt habe. Und aber ganz liebevoll bin ich froh und ich denke, alles braucht seine Zeit, wo wir auch schon den nächsten Bogen spannen können zu meinem Stück, was du vorhin angesprochen hast. Sturm im Wasserglas, dass man viel Zickzack braucht und viel Erfahrungen und dann, dass man aber einfach sagen kann, ich habe ganz viel gesehen und ich habe ganz viel erlebt und das tut gut und jede Zeit, keine Zeit ist verschwendet. Das, ich glaube, das hat für mich, was Jan da in dem Lied gesungen hat, das war für mich das Ding, so dieser Kern, nichts ist Verschwendung. Du kannst nur aus allen Sachen, wo du vielleicht einem anderen Menschen wehgetan hast oder selber dir wehgetan hast, was ja auch ein ganz ofter Punkt ist, dass man sich einfach zu sich selber ganz schlecht ist, dass man das nutzen muss, dieses Potenzial, was da drin steht, nicht um dann noch weiter zu versinken in Missachtung oder Trauer oder Wut und Hass gegen sich selbst oder andere, sondern dass man das nutzt, einfach um nach draußen zu gehen und was Gutes zu machen. Und ich habe mich in dem Song total wohlgefühlt und deswegen konnte ich diese Lines, die ich da rausgehauen habe, mehr oder weniger auch, also den Refrain vor allem aus dem Ärmel schütteln. Und er wollte ja unbedingt, dass ich noch einen C-Strophe, also einen C-Teil machen. Da hatte ich Schiss, weil ich nicht wusste, was ich dann machen soll. Und dann habe ich da aber auch einfach gesungen und er fand es geil und dann fand ich es auch geil. Also ja.
Vielleicht muss man noch dazu sagen, weil das ist, Tagtraum ist deine Punkband, ne? Also auch andere genau. Punkbands heißen Kotze, Pisse und Kralle und deine Punkband ist einfach mal Tagtraum. Da waren die ersten Weichen schon gelegt.
Aber auf jeden Fall, ja.
Schön, dass du es jetzt nochmal so gesagt hast, weil genauso habe ich Sturm im Wasserglas nämlich auch empfunden. Aha. Die erste Reaktion, die das bei mir ausgelöst hat, vielleicht auch, wie du gesagt hast, ja, mit einem, ab einem gewissen Alter irgendwie so, kann man das besser aufnehmen, war wirklich auch sowas Versöhnendes, ne? Das müssen noch nicht mal die ganz großen Vorfälle sein. Aber es gibt einfach rückblickend Situationen, in denen man sich selbst nicht gut getan hat oder anderen nicht oder einfach auch nicht die Erkenntnis hatte und Dinge anders bewertet hat. Und das kommt für mich so grundsätzlich auf beiden Platten auf eine andere Art rüber, dass man sich zwar damit auseinandersetzen kann und soll, aber dass man nicht verbittert und daran zerbrechen soll. Das fand ich... Yeah. Habe ich auch als Gemeinsamkeit notiert.
Schön.
Was ich auch definitiv noch hatte, und das muss jetzt einfach mal hier loswerden, das war das Dümmste, was ich über die Platte von Jan gelesen habe. Und zwar, da habe ich wirklich gedacht, ich sage jetzt nicht wo, aber das war wirklich das Dümmste. Und zwar stand da, es stand sinngemäß, der wohnt ja gar nicht am Meer. Wieso singt der denn übers Meer? Da dachte ich mir so ziemlich, also das ist wirklich... Verlegenheitsgeste ist noch am nettesten gesagt.
Dabei sind es ja, also der Autor ist ja ganz offensichtlich absoluter Rap-Kenner.
Gut, du weißt, was ich meine, habe ich mir nämlich auch gedacht, sehr gut informiert und sehr nah an dir dran.
Sehr gut informiert, sehr nah an mir dran war er zumindest 2003.
Genau.
Also quasi, als ich angefangen habe, diese Platte hier zu produzieren. Aber das mit den Metaphern muss Ihnen trotzdem nochmal jemand erklären, was ja. Metaphern sind.
Ja, genau. Also ihr habt beide einen sehr schönen Song. Dein Song, Matze, heißt Mein Meer, aber M-E-H-R und er dreht sich auch nicht direkt ums Meer. Und du hast mehrere, Jan, was mir besonders gut gefällt, ist der Song Ausguck. Welche, vielleicht können wir es jetzt mal aufklären, welche Assoziation habt ihr denn zum Meer? Es gibt ja als Weite, Inspiration, dass es quasi eine große Sache ist, die aus 1000 Tropfen besteht, was ja, wie du gerade sagtest, ja eine sehr schöne Metapher ist. Wie seid ihr auf diese Meerassoziation gekommen? Weil ich glaube, ihr wart wahrscheinlich auch jetzt beide schon lange nicht mehr am Meer.
Willst du zuerst, Jan?
Ja, sehr gerne. Weil natürlich, also ich meine, es ist ja durchaus berechtigt, was der Autor dieser Review da sich denkt. Warum reitet der einfach so lange auf dem Meer rum? Und das finde ich schon... Hat er recht, das nachzufragen? Ich habe tatsächlich, Ausguck ist der allererste Song, den ich geschrieben habe. Und ich fand den super und ich wollte den haben. Und der hat eher zufällig das Thema Meer. Geht ja um quasi ein Piratenschiff. Und die Story, die ich da erzähle, die hat tatsächlich auf einem Piratenschiff stattgefunden. Und die hat auch tatsächlich stattgefunden in einer sehr langen Nacht. Mhm. So, und dann war mir aber klar, in Zeiten, egal ob wir 2015 oder 2020 nehmen, da kann ich nicht übers Meer reden, so wie ich das auf Ausguck tue, ohne übers Meer zu reden, so wie ich das auf Santa Maria tue. Mhm. Dann bin ich von Mannheim ans Ende der Welt gelaufen, 3000 Kilometer, immer am Meer lang, die letzten Jahre. Auch da war das Meer drin und das hört man auch so weit von zu Hause. Das ist einfach, das war auch eine sehr wichtige Reise für mich. Und dann habe ich irgendwann auf Twitter beim wahrscheinlich dritten Bier abends auf dem Sofa beim Durchscrollen diesen Tweet von Dennis Yücels Frau gesehen, wo sie beide am Meer stehen und es steht nur drüber, ich habe das Meer gesehen. Das war, als er endlich draußen war. Mhm. Und dieser Tweet war dann quasi der ausschlaggebende Faktor, jetzt auch noch, ich habe das Meer gesehen, zu schreiben. Und so hat sich quasi so eine Metapher an die andere gereiht. Und irgendwie sind es viele Meeresthemen geworden, aber ich fand einfach, dann irgendwann ist es natürlich zum Konzept geworden auch und ich fand einfach, daran ließ sich ziemlich gut erzählen, was die letzten 10 Jahre so los war hier.
Bevor du jetzt was sagst, Matze, was an diesem Song ganz seltsam ist, der kommt mir ewig lang vor und ist immer der erste Song.
Welcher?
Ausguck.
Ah ja.
Kommt mir ewig lang vor und wenn ich, ist immer der erste Song, den ich anspiele, wenn ich jetzt so über einen Streamingdienst das Album dann zusätzlich höre. Und mir ist aufgefallen, der ist gar nicht so lang. Und das fand ich dann irgendwie interessant.
Ist das gut oder schlecht?
Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, es ist gut, weil man sich irgendwie da rein verliert. Der kommt mir ewig lang vor und es ging mir auch bei ein paar Songs von Matze so. Und dann dachte ich, ach, das ist, glaube ich, eigentlich gut, weil irgendwie, weiß nicht, verlängert sich die Zeit, keine Ahnung, fand ich irgendwie interessant. Mhm. Und die Textzeile, ich habe mehr gesehen, hast du ja auch drin, Matze, nur im ersten, ne? Im ersten Song, das ist, glaube ich, auch.
Genau, genau.
Ja, interessant.
Ja, obwohl wir die Alben voneinander gar nicht gehört haben.
Das ist wirklich. Und bei dir gibt es auch noch so ein bisschen All meinen Ballast hat das Meer mitgenommen, singst du.
Ja. Ich finde es interessant, weil du das angesprochen hast, dass es nicht direkt ums Meer geht, weil ich habe das Lied tatsächlich in einem Familienurlaub am Meer geschrieben. 2018 war das in Frankreich an der Atlantikküste. Also wirklich, wir
saßen auch echt noch am gleichen Meer rum, ja?
Was soll ich jetzt sagen? Wir waren da im Familienurlaub am Atlantik in Frankreich und da habe ich das Lied geschrieben und das war so, dass ich dann danach gemerkt habe, dass da diese ganzen Sachen, was ich da so am Meer erlebe und so und diese Ruhe und dieses Angekommensein und dieses Merken so, es ist alles kommt und geht und man muss sich nicht so den Kopf machen, was nicht heißen soll, dass man keine Ziele hat und dann nichts verfolgen soll oder auch vielleicht nicht wirklich auch energisch für irgendwas kämpfen sollte, sondern einfach so, dass diese Hektik, die in allem drin ist, die braucht es gar nicht. Also das ist irgendwie, ich habe das gemerkt und das Meer ist einfach für mich so ein Ort, der ist so wunderbar. Und dann habe ich aber in demselben Zug meine Frau angeguckt und habe gemerkt, dass ich in ihr genau diese gleichen Sachen alle sehe. Und deswegen war für mich das dann so, dass ich das eigentlich auch als Liebeslied gemacht habe. So ein verstecktes Liebeslied. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz cool so.
Könnt ihr Musik hören, wenn ihr am Meer seid? Seid ihr so welche, die sich dann mit Kopfhörer auf das Meer starrend irgendwie berieseln?
Nee, ich bin auch tatsächlich so jemand, der fast gar keine, also das mag man vielleicht auch gar nicht so hören, aber ich höre selber gerade die letzten 2-3 Jahre ganz selten Musik. Also ich habe früher ja wirklich mich immer so mit so Plattenstapeln von meinem Plattenspieler gesetzt, aber ich nutze gerade jede Zeit, selber Musik zu machen. Und wenn ich dann nicht selber Musik mache, bin ich eigentlich auch froh, wenn es mal einfach ruhig ist. Und das genieße ich am Meer tatsächlich so. Da setze ich mich hin und dann höre ich die Möwen, das Wasser, die Kinder irgendwie, wie sie planen und sich schreiten oder was weiß ich, keine Ahnung.
Ja, das hast du als Intro drin, ne? Muss man vielleicht auch noch dazu sagen, auf diesem Mein Meer.
Das, ja, genau.
Ja. Sehr schön ist das. Also ich habe seltsamerweise, und zwar wirklich schon seit mittlerweile jetzt so 15, 16 Jahren. Jedes Mal, wenn ich am Meer bin, kommt mir ein Song in den Kopf. Den kennt ihr vielleicht. Okay. Ich dachte lange, der wäre von Peter Licht, ist der aber gar nicht. Sondern der Interpret heißt Der Junge mit der Gitarre. Und der Song heißt Meer sehen.
Woher, den kenne ich gar nicht. Also ich kenne den Jungen mit der Gitarre, kenne ich noch, aber den Song kenne ich leider nicht.
Es ist eigentlich so, also er singt eigentlich nur immer Meer sehen, ich will mehr sehen, mehr vom Meer. Und das hat so eine Beruhigung und das. Dieser Song kommt mir jedes Mal, wenn ich mehr im Urlaub bin, jedes Mal, sobald ich ins Wasser komme. Das ist so richtig, ich bin so richtig darauf eingestellt. Und dann vergesse ich den wieder übers Jahr. Und auf einmal, sobald ich wieder am Meer bin, denke ich, ach, da war ja dieser Song. Ja, stimmt. Das ist irgendwie komisch. Also,
was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist Charles Trenet, La Mer. Und den am Meer hören. Oh.
Aber La Mer heißt jetzt in dem Fall die Mutter, ne? Oder?
Nee, ich glaube nicht, oder? Oh Gott, jetzt ist es peinlich.
Also,
nee, ach so, aber La Mer mit M-E-R, nicht La Mer mit M-E-R-E.
Ah, okay, weil sonst wäre es für mich jetzt cool gewesen. Ich hatte nämlich 5 Jahre Französisch und außer Cordon Bleu kann ich eigentlich fast nichts sehen. Also auf jeden Fall auch sehr schön. Ja, packe ich auf die. Es gibt nämlich korrespondierend zu diesem Podcast auch eine Playlist. Da würde ich das mal draufpacken, wenn ich das finde. Was ihr auch noch habt, aber eigentlich eher, das empfinde ich so als gegensätzliche Pläne. Vielleicht reden wir erstmal darüber, dass du, Matze, was ich alleine schon eine Geschichte wert finde, dass du auf einer Burg wohnst. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also es klingt total idyllisch. Du wohnst auf einer Burg, umgeben von Natur. Das klingt nach einem super guten Plan. Wie stellt man sich das vor? Hast du 25 Zimmer oder ist es eher so eine Huibu-das-Schlossgespenstburg?
Also wir müssen es klarstellen, weil es ist irgendwie, ich werde es immer jetzt, also es denken viele, dass wir hier, teilweise wird schon Schloss gesagt, aber es ist eine Burgruine. Da stehen also quasi die Mauern. in einem Dorf, in der Mitte ist das so praktisch so 8 Meter hoch ungefähr. Und das sind 2 Türme und eine Burgmauer. Und auf diesem Terrain obendrauf sind 3 Häuser. Und da ist eins baufällig. In einem wohnen wir und im anderen wohnen die Schwiegereltern. Und genau, aber das ist trotzdem sehr idyllisch, aber es ist eine Burgruine, also die umfunktioniert ist mit Wohnhäusern. Und okay. Eine Scheune ist noch drauf und in der habe ich mein Tonstudio, genau.
Aber trotzdem war das jetzt quasi, man kann ja sagen, das Ergebnis deines Gefühls, das du hattest und dass du in dem Song Stadtflucht, der übrigens auf Spotify ein E für explicit hat, warum auch immer.
Echt?
Ja, so viel zum Thema, da kommt der Punk wieder raus. Das Album heißt, wofür schlägt dein Herz und hast ein E, ja.
Weiß das kann ich gar nicht verstehen.
Und in dem Song,
ist da irgendein schlimmes Wort drin?
Ich weiß auch nicht, ich hab mich sehr gewundert, vielleicht war es auch ein Versehen, keine Ahnung. Der Song hat für mich so ein bisschen, und das würde ich gerne wissen, ob es wirklich so war. Ich habe mit dem Song so ein bisschen so eine Verbitterung gespürt. Ich hatte das Gefühl, du wärst eigentlich gerne in dieser Gemeinschaft in der Stadt schon geblieben, warst aber so total enttäuscht davon, dass es so stumpf abläuft, so unharmonisch, so menschenfeindlich und dass, keine Ahnung, um dich rum vielleicht alle Roboter gehen. Ich habe das irgendwie so wahrgenommen, als ob du nicht so, also es klang nicht so wie, ich wollte schon immer abseits leben, sondern so wie, Leute, wenn es nicht funktioniert, dann gehe ich jetzt. Ich find's scheiße, aber ich gehe.
Ja, halbwegs. Also es ist auf jeden Fall so, ich meine, ich liebe natürlich in Berlin zu sein, meine Freunde zu besuchen, da Shows zu spielen oder in Hamburg und Köln und alles. Das Ding ist aber, was du vielleicht als Verbitterung empfindest, ist eigentlich so ein bisschen so, manchmal kommt bei mir halt schon auch so dieser Trotzkopf durch, weil halt alle meine Freunde gesagt haben so, ey Matze, also was eigentlich der Refrain ist oder diese Hook in der Mitte, was das alle Freunde gesagt haben so, das kannst du nicht machen, du vereinsamst da und du musst doch so am Puls der Zeit und mit allen Leuten und in Kontakt sein als Musiker. Und das ist eher so, ich glaube, so eine Trotz-Ding, was da von mir so, nee, ich weiß, was für mich gut ist und ich habe keinen Bock mehr da drauf. Und heutzutage kann, vor allem, also der Platz, wo ich da bin, ist mitten in Deutschland. Ich kann alles in Deutschland innerhalb von 5 Stunden Fahrzeit, 6 Stunden Fahrzeit erreichen, wenn es nach Flensburg geht zum Beispiel. Mhm. Ist für mich ein super Place und ich brauche das nicht mehr an der Theke sitzen mit irgendwelchen Platten, PA-Leuten, irgendwas, sondern ich habe meine Leute und bin total glücklich bei Eusi und Mirko von Uncle M und von Antics Record Eusi und bei Grand Hotel mit dem Booking und das ist, mehr brauche ich nicht. Das ist, also, ja, das ist, aber nicht verbittert, weil ich liebe trotzdem die Städte und die Leute, die da sind und ich freue mich da, mich aufzuhalten, aber vielleicht eher so mit diesem Gedanken so, aber dort leben, nein, danke. So, das
da bin ich durch. Genau. 1 Euro in die Tokotronik-Kasse.
Serviceinformation der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien.
Achtung.
Fucking hell sprühst du an jede Hauswand. Und damit bist du natürlich explizit.
Du Schlingel. Oh, wow.
Es ist also überhaupt kein Wunder, dass wir uns getroffen haben.
Hast du gut recherchiert. Geil.
Ja, das ist ja krass. Guck mal, wie aufmerksam die sind. Also wirklich, nicht schlecht.
Die Algorithmen.
Da hast du tatsächlich von der Prüfstelle gerade gecheckt, oder was? Nee.
Ich habe deinen Text durchgeguckt und dachte, naja, wenn es das nicht ist, was denn dann?
Oh, ich hätte es jetzt gut gefunden, wenn du es jetzt so hättest stehen lassen. Ja, klar. Hab
ich habe es jetzt gleich gemeldet an die Bundesprüfstelle.
Ja, genau. Was für eine Scheiße hier. Aber Jan, du hast den Song weit weg von zu Hause gedreht, bei uns ums Eck in Fransum, an der alten Schlossmauer.
Gleich erkannt, oder?
Ah ja, natürlich.
Ah, jo.
Am Ende landest du da auch am Meer, ne?
Aber weißt du, warum?
Warum?
Wir saßen hier und haben uns gefragt, wie sind eigentlich die Einreisebestimmungen in Frankreich gerade? Mhm. Und dann haben wir gegoogelt, 1 Stunde. Und waren danach so schlau wie zuvor. Und dann haben wir gedacht, wir gehen nach Fransum, da kennen wir die Einreisebeschränkungen. Und dann sind wir da hingefahren. Und also, ich glaube, alle hier aus der Region werden natürlich sehr schnell herauskriegen, wo die Drehorte sind. Es gibt da ja noch einen sehr in der Nähe. Mhm. Was war deine Frage? Aber
dass du am Ende wieder am Meer landest, auch wieder da.
Ich lande am Ende wieder am Meer. Also ich habe jetzt mal eingerechnet, dass nicht jeder Mensch, der deutschen Sprache mächtig ist und meine Musik hört, schon mal in Freinsheim war und dementsprechend ein bisschen der Eindruck von Chaos One auf Reisen zurückbleibt bei den Bildern aus Freinsheim. Und dementsprechend dokumentiert das quasi so ein bisschen einfach, dass ich irgendwie 2000 Kilometer durch Frankreich gerannt bin.
Und was an dem Song jetzt für mich der Gegensatz ist, du hast jetzt gerade gesagt, auf Reisen. Ich habe bei dir das Gefühl, du bist noch auf Reise oder du bist gerne auf Reise im Vergleich jetzt zu Matze. Liege ich ja richtig?
Ja, das ist immer so ein bisschen ambivalent, ne? Also ich weiß nicht, wie es euch ging als Kinder, als ihr duschen musstet. Vorm Duschen war es nervig, beim Duschen wollte man nicht mehr aufhören. Und so ist es ein bisschen auch mit dem Reisen, ehrlich gesagt. Wenn ich zu lange zu Hause bin, werde ich verrückt, dann möchte ich los. Und wenn ich aber auf gepackten Koffern vor der Haustür sitze, möchte ich am liebsten zu Hause bleiben. Und wenn ich dann unterwegs bin, dann kann es auch schon mal gerne länger als einen Monat dauern, bis ich wieder heimkomme. Ja.
Ich habe bei dir aber generell so den Eindruck, ich weiß gar nicht, kann auch sein, dass es komplett falsch ist, aber ich habe bei dir den Eindruck, dass du sehr gerne eng an die Menschen ran möchtest. Also jetzt nicht, dass du jetzt ihn antatschen würdest, aber ich habe bei dir immer das Gefühl, es kostet
doch,
dich vielleicht...
Doch, das macht er.
wollte ich nicht sagen. Es kostet dich vielleicht Überwindung, aber ich habe immer so das Gefühl, es kommt auch auf der Platte so bei mir an, du willst schon, dass sich was ändert und dass die Leute auch zuhören. Ich meine, du bist ja auch Schauspieler, da musst du auch, du spielst ja auch nicht für dich und deine Kollegen, sondern du hast, glaube ich, ein intensives Sendebewusstsein.
Hat meine Therapeutin auch mal gesagt. wo fange ich jetzt an? Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich so war. Es kommt auf die Menschen an. Also manche mag ich gerne nah, manche mag ich gerne weit weg. Und nicht immer ist es kongruent in der Außenwahrnehmung, leider. Es ist irgendwie so ein bisschen... Ich glaube, der Eindruck entsteht, weil ich die Leute auf der Platte an mich nah ranlasse. Mhm. Aber mir geht's da wie allen anderen Menschen auch, dass ich gerne immer noch die Freiheit habe, Nein zu sagen. Und wenn du sagst, ich bin Schauspieler, muss ich nochmal kurz reingrätschen. Ich bin kein ausgebildeter Schauspieler, ich bin nur quasi Performer. Das heißt, was ich tue, versuche ich als Jan zu machen und nicht in irgendeiner Rolle. Und deswegen zum Beispiel habe ich im Wald auch wirklich ein Loch gegraben im Memento Moria Video, damit ich nicht spielen muss, als sei ich fertig, sondern damit man mich filmen konnte, wie ich wirklich fertig bin. Also ich bin kein Schauspieler, das würde den Kolleginnen und Kollegen nicht gerecht werden.
Ich habe jetzt gerade überlegt, als du gesagt hast, ich bin kein Schauspieler, ich bin Performer, habe ich mir kurz überlegt, ist auch eine schöne Metapher auf das Menschsein an sich irgendwie. Ich
bin kein Schauspieler, das stimmt. Ich bin Performer. Das gefällt mir auch, ja.
Ich fand, also dieser Song Memento Moria, die Welt brennt, also erstmal habe ich mir gedacht, okay, die Welt brennt, noch größer kann man es nicht machen, noch deutlicher kann man es eigentlich nicht sagen. Und der Song hat mich wirklich richtig umgehauen. Ich wusste überhaupt nicht, wohin ich den stecken sollte. Es hat auf mich auch eher wie eine Inszenierung gewirkt. Also ist natürlich Musikalität drin und es hat auch ein potenzieller, richtiger, fertiger Song. Warum hast du diesen Ausdruck gewählt? Also mich würde einfach interessieren, wie hast du diesen Song gemacht? Ist es vielleicht auch ein bisschen so, wir haben ja jetzt eben schon angedeutet, dass das Leben ja auch eine Art von Schauspiel ist und die Leute es vielleicht manchmal auch dramatisch und auf die Art und Weise brauchen, um es zu verstehen?
Also ich habe ihn deswegen so gemacht, wie er ist, weil genau, also das schließt quasi den Kreis zu dem Anfang unseres Gesprächs. Ich habe ihn deswegen so gemacht, weil mir bewusst ist, ich werde nicht alle abholen. Und wenn mir das schon bewusst ist, dann kann ich auch, dann bin ich so frei, also ist der Ruf erst ruiniert, dann bin ich so frei, dass ich irgendwie machen kann, was ich möchte. Und das gilt ja egal für wen, egal ob ich für die Punks, die Indie-Leute oder die Rap-Leute irgendwie was mache, die werde ich damit quasi, wenn sie nicht raus wollen aus ihrer Comfortzone, werde ich damit alle nicht abholen. Und insofern habe ich gehofft auf Menschen wie dich, die da sitzen und sich fragen, wie soll ich das eigentlich hinsortieren? Und für die 30 Sekunden oder vielleicht waren es auch ein bisschen mehr, bin ich schon sehr dankbar, so, weil genau das wollte ich damit haben. Das ist aber, also die Welt brennt ist tatsächlich, ich habe mich lange gefragt, ob ich das machen soll. Die Welt brennt, weil ich das viel zu viel finde. Gleichzeitig hat sich es natürlich angeboten, weil ich unbedingt noch eine Pop-Referenz an Chumbawamba einbauen wollte. Mhm. Und Und irgendwie empfinde ich halt, dass die Welt brennt. Also das ist jetzt tatsächlich nicht lustig, was gerade irgendwie in Nordrhein-Westfalen passiert ist und was gerade in der Türkei passiert und so. Und sowieso diese ganze Unmenschlichkeitsdebatte oder Menschlichkeitskrise, die wir gerade haben mit Menschen, die in Not sind, die ist nicht lustig. Aber für mich fühlt sich das so an, als ob die Welt brennt, tatsächlich. Aus einer sehr privilegierten Position raus. Und die Dinge werden nicht unwahrer, nur weil sie abgedroschen klingen oder weil sie schon oft gesagt wurden, solange sich die Zustände nicht ändern. Und deswegen habe ich es dann irgendwann eben genau so groß benannt, wie ich es empfinde.
Matze, vielleicht kannst du mir mal sagen, vielleicht kannst du dich daran erinnern, als du den Song zum ersten Mal gehört hast, vielleicht kannst du dann nachvollziehen, wie eure beiden Platten auf mich wirken. Das ist ja wirklich kein Song, den man einfach mal so hört und sagt, joa, nett.
Ja, also für mich war, also ich habe ja die große Freude gehabt, dass Jan mir, nachdem er dann irgendwann mal fertig war mit dem Album, mir dann die Platte geschickt hat und ich konnte dann, habe die auch reingetan und da war bei Memento Moria für mich auch so, wow, und da habe ich gedacht, das ist zu viel, das ist mir zu viel einfach, so krass und so. Also ähnliche Gefühle, wie du auch hattest, so dass es viel auf einen einprasselt und für mich war da auch so, ich konnte es nicht so ganz alles so fassen. Habe mich dann erst ein bisschen auf die anderen Songs so gestürzt und erst später gemerkt, warum er den als ersten Song genommen hat und habe das auch dann total verstanden. Also wir haben uns tatsächlich eigentlich länger darüber danach unterhalten als vorher. Also okay. über die Alben, beide. Ja. Ja. Finde ich eigentlich auch ganz schön so. Und ja, ich kann total nachvollziehen, was du meinst. Denke aber auch, dass das ganz deutlich macht, was du jetzt beschrieben hast und auch wie es für mich war, dass es eben was total Schönes und Wichtiges ist, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, was andere machen. Und das ist ein bisschen so, geht ja in Zeiten von Spotify und so digitaler Musik ein bisschen unter, weil es strömt so unglaublich viele Releases und neue Sachen auf einen ein. Was für mich auch diese Konsequenz ist, was ich vorhin gesagt habe, dass ich kaum oder sehr, sehr selten Musik höre, also bewusst höre, also dass ich mich hinsetze und mich ganz intensiv mit einer Platte beschäftige. Also kommt im Jahr, also im letzten Jahr ist es tatsächlich, glaube ich, mit 5 oder 6 Platten geschehen.
Sag mir doch mal wirklich, eine, das würde mich jetzt interessieren. Welche Platte, eine aus den 5 oder auch 2, wo du dann sagst?
Also Venti zum Beispiel, die habe ich sehr, sehr oft gehört. Also,
ja, das ist ja jetzt langweilig. Jetzt.
Ja, also nein, es ist gar nicht langweilig.
Von wem ist die denn?
Von wem?
Dann eine Platte, die ich auch ganz, ganz oft gehört habe, ist die Phoebe Bridgers, die letzte. Mhm. Die habe ich auch sehr rauf und runter gehört und auch wirklich so bewusst vor dem Plattenspieler. Dann die Acne Kid Joe, die große, ist es die Palmöl-Lüge? Ja, ich glaube, war das die letzte?
Kenne ich nicht. Genau. Acne wie?
Acne Kid Joe.
Kenne ich nicht.
Kennst du nicht? Aber den musst du mal anhören, die gefallen dir bestimmt auch.
Kenne ich natürlich, aber das heißt, dass ihr beide den Podcast nicht kennt. Acne Kid Joe sind hier regelmäßige Stammgäste. Es gibt bestimmt 5 Folgen. Acne Kid Joe.
Ja, also auf jeden Fall, die habe ich zum Beispiel gehört. Oder die Bright Eyes-Platte, die letzte, habe ich sehr viel gehört. Von Nathan Gray, die neue, die habe ich schon eher vorab bekommen, die habe ich auch ganz viel gehört.
Ach, der hat eine neue?
Die kommt jetzt raus.
Hab nur noch die Working Title, hieß die so?
Genau, aber die Rebel, wie heißt sie? Oh, ey, schlag mich tot. Rebel Songs, glaube ich einfach.
Ah, okay, interessant.
Ja, Rebel Songs.
Ja, die ist super und die kommt bald raus und September, glaube ich, oder Oktober.
Was ist es bei dir, Jan? Also ich würde gerne ganz kurz so ein kleines bisschen widersprechen, weil du jetzt gesagt hast, Spotify und Streamingdienste, wobei ich auch da nicht auf einem normalen Level agiere, was Musikkonsum angeht, das ist mir schon klar. Mhm. Aber ich denke mir manchmal so, zum Beispiel hört man immer, dass die Leute sagen, ja, und dann wird einem was vorgeschlagen. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch renitent, mir wird eigentlich fast nie was vorgeschlagen. Also ich suche mir immer selbst meine Sachen raus. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen so drauf an, wie man es konsumiert. Ne? Und für mich ist auch immer ganz wichtig die persönliche Komponente. Also ich kann einen Song hören oder Musik hören und dann, wenn mir die Person sympathisch ist, wird's besser, noch besser, wenn sie mir unsympathisch ist. Und dafür muss ich ja dann checken, ne? Muss mich dann mehr damit auseinandersetzen und dann gibt es ein schönes Gesamtbild.
Genau, aber das ist ja das, was ich meine. Und ich glaube, da bist du wirklich eine ganz große Ausnahme, weil regt ja dazu an, sich eher das beiläufig und zwischendurch und unterwegs anzuhören und nicht so, wie ich früher Platten, also ich habe früher, das war für mich ein Prozess, der hat lange gedauert. Ich habe mir einen kopierten Katalog durchgeguckt, habe dann da mir mit Bleistift oder mit Kuli unterstrichen, welche Platte ich unbedingt brauche. Dann bin ich zu Freunden gegangen und sag, welche Platten braucht ihr? Dann hat es nochmal 2-3 Wochen gedauert, bis wir so eine Sammelbestellung hatten, damit das Porto nichts gekostet hat. Dann haben wir die bestellt, dann hat es 3 Wochen gedauert, bis die Platten angekommen sind.
Und dann war sie scheiße.
Und dann hat man das zusammen angehört und gefeiert und hat sich gegenseitig Mixtapes gemacht. Und es ist ja wie mit Liebesbriefen. Heute schreibt man eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht und die ist innerhalb von einer Sekunde beim anderen. Und früher musste man sich damit auseinandersetzen. Und also jetzt, ich will gar nicht damit sagen, so, oh, früher war alles besser, oder zurück zu dieser Langsamkeit, aber dieses Bewusstmachen von etwas. Und da merke ich einfach, dass mir halt, vielleicht, ich bin auch ein alter Mann, ich werde im Gegensatz zum Jan, ich werde 45 nächstes Jahr.
Das ist für mich ein wahnsinniger Unterschied, Wahnsinn.
Aber trotzdem noch Eichhörnchen.
Aber trotzdem halt schon Schildkröte.
Ja, Schildkröten leben auch länger, das ist eigentlich.
Wahrscheinlich liegt die Antwort so ein bisschen dazwischen. Es gibt zum einen die was es wirklich von der Altersgruppe her rührt. Ich weiß, worauf du hinaus willst, dass diese intensive Befassung gar nicht mehr notwendig ist. Aber dann gibt's auch so Leute wie, ich habe jetzt Montag habe ich mit Drangsal gesprochen, der ist ja noch nicht mal 30. Wir haben ungefähr eine Stunde gesprochen. Ich glaube, in der Stunde sind ungelogen 50 Bandnamen unterschiedlichster Couleur und Genre und Zeit, und der kennt sich da aus.
Es gibt ja immer Ausnahmen wie dich zum Beispiel. Ich treffe natürlich auch ganz tolle Ausnahmen, aber so, ich glaube, das Gros der Musikkonsumierung ist einfach so.
Ich muss echt mal eine Lanze brechen mit diesen Algorithmen tatsächlich. Wenn ich Playlists mache und ich habe meistens dann irgendwie 20 Songs drin, ich habe echt schon 3-4 Bands über diesen Algorithmus, der dann sagt, ich spiele Musik weiter, die ähnlich ist, kennengelernt, teilweise verehre heute.
Geil.
Und ich hatte ja einen großen Bruder, dementsprechend hatte die Musikindustrie bei mir immer echt ein wirklich, wirklich schweres Game, so, weil ich habe halt alle Ärzte und Hosensachen einfach auf Tape gehabt, statt auf Platte, weil ich die zum Glück kopiert bekommen habe. Danach kam das MP3-Zeitalter, da haben sie auch wieder nichts verdient an mir. Und jetzt ist es immerhin so, dass das irgendwie 0,0042 Cent, also weil ich jetzt einfach ein Spotify-Abo habe, also es ist quasi effektiv das erste Mal, dass ich wirklich zahle für Musik. Gut war immer, wenn man eigene Platten hatte, dann konnte man die tauschen mit anderen Künstlern. Spotify hat quasi mich dazu bewogen, Geld zu zahlen für Musik. Leider bezahle ich die Falschen, das ist mir auch klar.
Es gab vor kurzem, ich glaube, das war letzte Woche, hat Valentin Hansen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat ein Album veröffentlicht, das heißt das wertlose Album. Und zwar hat der hat ganz normale Songs gemacht und hat die aber aufgesplittet in 29 Sekunden Snippets. Und Spotify zahlt erst ab 30.
Geil.
Und das ist halt schon, also er hat sich quasi selbst gearscht, aber du denkst natürlich in dem Moment, also erstmal bist du mega abgefuckt, weil du die Songs nicht ordentlich in Playlisten packen kannst, ne? Das nervt ja manchmal, wenn es immer zwischendurch so ein komisches Knacken gibt. Und dann ist es natürlich wirklich, also es regt, wie du sagst, Jan, es kriegen die falschen Leute. An der Sache an sich ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Das Bezahlsystem, die Ausschüttung ist halt einfach, nicht gerecht, sagen wir es mal so.
Finde ich auch. Ich finde, die Qualität ist inzwischen brauchbar, anders als bei MP3s, wo immer irgendwo ein Satz drin war oder so. Aber diese Verteilung, die geht halt einfach überhaupt nicht klar, wenn ich irgendwie im Monat 10 Euro, und das ist ja schon ein Witz, was ich da ausgebe, 10 Euro ausgebe, dann möchte ich gerne, dass das prozentual so verteilt wird, wie ich gestreamt habe und nicht irgendwelchen Leuten in die Hosentasche flutscht. Ich will ja eben auch nicht, dass irgendwelche Jizzes an meiner Kohle Geld verdienen, ne? Ich will ja meine Kaufentscheidung mitteilen und meine Stream-Entscheidung auch. Also es hat ja durchaus auch Sinn, was ich nicht streame.
Ja, und das Tragische daran ist ja nochmal, ich glaube, es wäre sogar noch halbwegs okay, wenn man sagen würde, wenn ich jetzt dein Album streame im Gegenwert von 1 Euro und davon kriegt jetzt der Streaming-Anbieter, ich sage jetzt mal 60 Cent und du nur 40, dann wäre es ja okay. Aber das Tragische daran ist ja, wie du eben gesagt hast, nur die generell am meisten streamen, bekommen dann die Kohle. Das heißt, ich höre dich und das Geld bekommt, wie du eben sagtest, Jesus oder so. Das ist ja wirklich absurd. Also da kommt ja aber auch niemand drauf, dass das so gestaltet ist. Das ist wirklich, ja, das ist wirklich schon wieder. Ja, siehst du, genau. Das musst du nicht wissen.
Das musst du nicht wissen. Ich entschuldige mich jetzt schon, dass ich den Name, dass ich überhaupt Name-Dropping betrieben habe. Irgendwie war das der erste Name, den ich quasi als erstes nicht hören würde. Sorry.
Ja, genau.
Mal googeln.
Können wir auch einfach.
Okay. Nee, tu es einfach nicht. Ich hoffe, es hat keinen Effekt auf keinen Google dieser Welt.
Ja, eben.
Ach so, nicht googeln.
Nee, okay. Nicht googeln.
Nee, bitte nicht.
Eichhörnchen also, nicht so googeln.
Zu spät! Oh, jetzt habe ich geschrien, ich soll dir nicht schreien.
Nee, alles gut, das war nur, als ich die Spur noch falsch benannt hatte.
Okay.
Vielleicht gehen wir nochmal zurück kurz auf den Drangsal, den ich eben erwähnt habe. Der hat einen Song aus seinem neuen Album, der heißt Ein Lied geht nie kaputt. Da geht es quasi darum, ich finde es immer so ganz nett, wenn Musiker sagen, MusikerInnen sagen, ja, Lieder verändern ja nicht die Welt. Oder gerade Maffay haben in der letzten Podcast-Folge gesagt, ja, wir sind ja nur so eine kleine Band. Man sieht ja jetzt an der Geschichte von Jan und Matze, also von euch beiden, dass es dann schon was verändern kann. Vollkommen egal, wie viele Follower, wie viele Verkaufszahlen. Gibt es einen Song, von dem ihr jetzt sagen würdet, der begleitet euch schon ewig lang? Es kann auch gerne was in Anführungsstrichen Peinliches sein.
Ich muss da fairerweise die Toten Hosen anführen, auch wenn mich das wieder aus allen Realness-Skalen rauskickt. Aber die waren einfach unglaublich wichtig für mich, die Toten Hosen. Und Sie warten nur auf dich war für mich ein verdammt wichtiger Song, weil ich echt oft verprügelt wurde in der Schule. Und den höre ich manchmal heute noch gerne, weil ich mich freue, dass ich nicht mehr verprügelt werde.
Das ist schön, ja. Freut mich auch für dich, dass du nicht mehr verprügelt wirst. Ja, aber das ist ja eigentlich, ein unpeinlicher Song. Ich weiß nicht, weil ich jetzt gerade Maffay gesagt habe, meine Mutter war wahnsinniger Peter Maffay-Fan und ich wollte witzigerweise in so einer Insta-Story, die ich zu dieser Indie-Wave-Band Maffay geteilt habe, wollte ich einen Song von Peter Maffay machen. Da habe ich so durchgeguckt, was dabei ist und dann ist mir aufgefallen, verdammt, ich kenne die alle und verdammt, ich finde die gar nicht so schlecht, wie ich gerne wollte.
Also ich muss auch sagen, so die Best of 93 und Bravo Hits 93 und so, also ich kann das alles. Und ich finde es aber trotzdem auch nach wie vor nicht schlecht. Ja, also dieses Infama oder genau, aber also ich war also immer einer, der Punk cool fand und Pop halt auch. Aha. Ich war da nie raus. Also insofern, ich habe jede Menge peinliche Guilty Pleasures. Kannst du dir gerne auch so. Ace of Base habe ich geliebt, aber da war ich ja offensichtlich auch nicht alleine.
Ja, und bei uns in der Region heißt es auch Ace of BSF.
Das kannte ich nicht. Aber tatsächlich hat Wieso hat es doch gecovert, oder?
Kann sein.
Stimmt.
Und zu Infamen.
Auf der Klebstoff-EP.
Und zu Infama gab es dann auch mal, weil eben niemand wusste, was der singt, gab es dann mal, ich bin der Farmer, ich sitze auf der Farm und melke Kühe, ich habe keine Frau. Das gab es dann mal so eine Coverversion, weil niemand
verstanden hat, was er singt. Kenne ich nicht, aber tatsächlich, aber ich hatte, wie gesagt, einen 10 Jahre älteren Bruder, der auch Punk war und mit den Cops auch nicht so gut und so cool war. Ich wusste sofort, der hat mir das sofort erklärt und das war natürlich dann noch viel cooler.
Ja, siehst du, wie immer, wenn man weiß, worum es geht, sich damit auseinandersetzt, ist es gleich noch viel besser.
Ja, und ich war da 12, aber hat mich voll abgeholt, der Song.
Matze, jetzt muss was kommen. Jetzt hast du so lange überlegt. Jetzt muss
ich. Ich habe euch zugehört. Ich hab gar nicht überlegt. So. Was mich total muss ich tatsächlich auch die Toten Hosen nennen, weil die mit Schuld dran sind, dass ich eigentlich damals mit meinem besten Freund Bernhard die Band Untergang und danach Tagtraum gegründet habe. Also die dann zu Tagtraum geworden ist. Und es war 1909.
Ganz kurz, aus Untergang wurde Tagtraum.
Genau, ja.
Das ist jetzt einfach mal so stehen.
Es war früher nicht alles schlechter.
Und wir haben damals von unserem Tutor, damals in der 5. Klasse, haben wir das Hosenalbum bis zum bitteren Ende auf so einer ganz geilen Leoparden bedruckten Kassette hat er uns das geschenkt. Das war so rot-schwarz Leopardenmuster, so wie dann auch diese Stretchhosen früher in dieser Zeit waren. Das war ja so 89 rum. Mhm. 90, glaube ich. Da hat mich der Song einfach, also Liebeslied, das war für mich der absolute, also das war der Oberhit. Und ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich einmal so Musik machen kann. Und was jetzt, weil du was Peinliches hören wolltest, was der Initialzünder zum Musikmachen war, Also man konnte, heute könnte man das wahrscheinlich nicht mehr erwähnen, ohne irgendwie negativ aufzufallen, aber damals war es tatsächlich die Nena-Platte, weil dazu habe ich mir mit Pappgitarren bei uns in der Straße, habe ich mich dann mit dem Ghetto Blaster und mit der Nena-Kassette auf die Straße gestellt und habe dazu performt und Geld von den Nachbarn verlangt. Die haben es mir wahrscheinlich gegeben, damit ich weggehe.
Genau.
Aber genau, das war so für mich so, das habe ich verstanden. Also ich fand auch Madonna und so Sachen so geil und auch so Pop-Sachen, was jetzt Jan so sagt, aber halt 5, 6 Jahre früher wahrscheinlich und fand das alles cool. Aber schon, also dieses deutschsprachige und Punkrock und oder so, so eine Attitüde, so die so frei und ungezwungen, so das hat mich einfach irgendwie sehr mitgenommen. Also heute Nena geht ja für mich jetzt so gar nicht so. Also aber also vor allem so, was jetzt so gerade so alles so vom Stapel lässt. Aber auch so die Musik kann, also das ist für mich jetzt schon auch ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Also das, dass ich das jetzt so sage, genau. Also weil du was Peinliches.
Ja, ich wollte jetzt nichts Peinliches hören, aber weil du jetzt gerade sagst Madonna, das finde ich ganz interessant. Also Madonna fand ich natürlich auch toll. Es gibt von Avalanche, ich weiß nicht, wie der Song heißt, aber das ist quasi, haben die einfach nur dieses Sample von Holiday, also wirklich, also instrumental. Und dann merkt man, hey, die, das war auch musikalisch, waren da ein paar tolle Sachen dabei. Und dann gibt's eine Version von System of a Down, von Rock am Ring, wo die endet einfach nur damit, dass der Gitarrist, Darren heißt er, glaube ich, mir fällt gerade der Name nicht ein, der spielt dann einfach nur die Akkorde und singt nur und es hört sich so toll an, wirklich nur diese Melodie. Und da habe ich mir dann gedacht, also so auch musikalisch hat die echt ein paar, am Anfang ein paar wirklich wegweisende, tolle Sachen gehabt.
Ja, auf jeden
Fall. Von Madonna. So, jetzt habt ihr beide nichts richtig Peinliches gesagt, mit dem man jetzt rauskommt. Weil es gibt immer so eine Abschlussfrage. Weiß ich nicht, wie sieht's denn aus mit euch live? Kann man euch bald nochmal live irgendwie sehen?
Mich kann man auf jeden Fall sehr, sehr oft jetzt noch sehen im Sommer zum Glück. Also ich bin jetzt ab nächster Woche, ab 12.8. bin ich mit Band auf Tour. Das ist auch für mich sowas, was wirklich total spannend ist, weil ich seit 2017 nicht mehr mit Band getourt bin, sondern immer nur alleine auf Tour war. Und jetzt mich wahnsinnig freue mit meiner Band im Trio das neue Album und natürlich so die besten alten Songs auch Bandversionen auf die Bühne zu bringen. Und bisschen war natürlich auch so der Gedanke, so jetzt ist das alles so ein bisschen so fernsehgartenmäßig, weil alle dann so auf Bänken sitzen oder Stühlen. Aber das hat sich jetzt tatsächlich durch die ersten Solo-Konzerte schon nicht bewahrheitet, weil es einfach eine wunderschöne Stimmung ist. Die Leute freuen sich, dass einfach was passiert und ich freue mich rauszukommen und auch zu reisen, weil du vorhin gesagt hast, bei mir sieht es nicht so aus. Ich freue mich aber sehr, unterwegs zu sein und ich bin auch tatsächlich auch wie Jan, schlägt in mir ein ganz großes Vagabundenherz und ich bin überall zu Hause, an manchen Orten mehr, an manchen Orten weniger, aber ich bin gerne unterwegs auf jeden Fall. Das Einzige, was ich vermisse, ist meine Familie dann. Ich bin jetzt nicht gebunden an Orte, auch wenn ich sie liebe, aber wenn, dann sind es Menschen, die mir dann fehlen. Genau, aber ich bin ab 12.8. auf Tour und werde noch bis Ende August, sind es glaube ich noch 14 Shows, die ich spiele und genau, schaut einfach mal auf meiner Homepage, da steht alles.
Sehr schön. Wie sieht's bei dir aus, Jan? Ich hoffe jetzt auf eine ganz bestimmte Info.
Du hast auf eine Info.
Ja.
Ich muss dich wahrscheinlich enttäuschen. Also ohne jetzt Matze quasi dissen zu wollen, weil ich glaube, dass sowohl Veranstaltende als auch Besuchende von Konzerten gerade in der Lage sind, für sich selber zu entscheiden und tatsächlich irgendwie verantwortungsvolle Entscheidungen treffen können. Und ohne jetzt sagen zu wollen, dass die Schutzkonzepte, die gerade existieren, nichts wert sind, denn das sind sie. Diese Menschen haben sich verdammt viele Gedanken gemacht über Schutzkonzepte bei Veranstaltungen. Das ist mir wichtig, das vorab zu sagen. Habe ich mich entschieden, dieses Jahr nicht live zu spielen, weil ich erstmal sehen möchte, wie das läuft. Bin nämlich selber Risikopatient, was nichts damit zu tun hat, dass ich jetzt nicht auf die Bühne will. Ich bin nämlich geimpft, aber ich glaube, dass in mir trotzdem irgendwie so ein verantwortungsvoller Kopf tickt, der tatsächlich nicht möchte, dass da irgendwas verrutscht. So, ich hoffe, dass diese ganze Ansage jetzt in einem wahrgenommen wird und sich niemand auf die Füße getreten fühlt. Ich bin ganz feste der Meinung, wenn wir EM-Fußball mit 60.000 Leuten im Stadion stattfinden lassen, dann machen wir bitte unbedingt auch Konzerte und hören auf, diesen Veranstaltungssektor verhungern zu lassen. Ich muss das einmal halb sauer sagen. Aber ich persönlich möchte erst ab nächstes Jahr mitmachen, wenn ich weiß, wie die Infektionszahlen so aussehen. Amen.
Vielen Dank. Das war ein wichtiges Schlusswort vor allen Dingen. Ihr wart die nettesten Eichhörnchen und Schildkröten, die jemals hier in dem Podcast waren. Vielen Dank für dieses wirklich sehr, sehr, sehr nette Gespräch. Ich wusste,
ebenfalls,
dass das klappt,
danke.
Aber dass es so gut klappt, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Danke dir.